Willst du das langfristig halten?
Grundsätzlich ja, aber aus Investorensicht, alles hat einen Preis und wenn da irgendein Preis kommt, dann kann ich mir auch alles vorstellen.
Okay. Also es ist nicht so, dass du schon geplant hast mit deiner Frau, wenn ihr dann in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren zieht man sich in sein Schloss zurück, oder?
Nein, das ist keine Option. Okay. Und wie gesagt, es ist ein wunderschönes Objekt. Ich würde es natürlich am liebsten ein Leben lang auf meiner Visitenkarte und überall behalten, weil ich es einfach schön finde. Ja. Aber ich sehe es halt rational und wenn da jetzt tatsächlich der entsprechende Preis geboten werden würde, würde es sicherlich auch ins Grübeln kommen, weil ich ja sehe, neue Projekte kommen immer wieder und dann kommt vielleicht mal ein Schloss mit 2 Türmen, ne?
Ja, genau.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Erst hat er eine Wohnung gekauft, dann hat er ein Schloss gekauft. Er hat auch aktuell 7 Mehrfamilienhäuser im Bestand und sich auch schon ein hehres Ziel gesetzt, 200 Wohnungen plus aufzubauen. Hat letztes Jahr auch seinen Job gekündigt, ist Fulltime-Investor. Also eine sehr spannende Geschichte, auf die wir sehr gespannt sind. Hallo Philipp.
Hallo Marco, herzlich willkommen und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, also sehr gerne. Es hat ein paar Monate gedauert, bis es geklappt hat. Also deine Geschichte quasi habe ich mitbekommen schon vor ein paar Monaten. Dann sind wir beide mal krank geworden, mussten den Termin verschieben. Jetzt klappt es endlich und freue mich, weil ich weiß schon, dass einiges drin ist. Wir beginnen gleich mit der Frage, wie du ja nebenbei, warst du so angestellte Führungskraft, aus 6.000 Euro 100.000 Euro gemacht hast. Wir werden eben logischerweise über deine 6 Mehrfamilienhäuser sprechen und wir sprechen auch über Co-Investments und etwas ganz Spannendes, weil du mit der Kündigung des Jobs dann, so habe ich es verstanden, auch angefangen hast, Dienstleistungen anzubieten für Immobilieninvestoren, um eben da schon zusätzlich noch Geld zu verdienen und den Shift quasi ins Fulltime-Investoren-Dasein einfacher hinzukriegen. Also ich glaube, eine Menge drin. Es geht los 2020. Erzähl uns mal zu dem Zeitpunkt, wer warst du, was hast du gemacht und wie kam es dann zur ersten Immobilie?
Ja, also das war eine ganz spannende Zeit. Ich bin gelernter Banker, stamme aus dem hohen Norden, eigentlich von der schönen Insel Rügen, habe beruflich dann verschiedene Stationen bundesweit gehabt und zu der Zeit habe ich im Rhein-Main-Gebiet, also in der Nähe von Frankfurt am Main, gewohnt und gearbeitet und hatte durch unser Einfamilienhaus schon so erste Berührungspunkte durch das Thema Immobilien. Ich habe damals jemanden kennengelernt, der hat mir irgendwie so eine Vision aufgezeigt, weil einer aus seiner Familie hatte irgendwie schon 200 Wohnungen in einer großen Stadt in Ostdeutschland, wo ich mir dachte, wie kann das einer alleine haben, ist ja Wahnsinn. Habe dann auch eigentlich schon vor 2020 immer wieder nach Kapitalanlageimmobilien geschaut, aber im Nachhinein, sage ich ganz ehrlich, ich hatte einfach einen falschen Blick. Ich habe gefühlt die eierlegende Wollmilchsau gesucht, alles sollte da sein, kein Risiko, am besten noch Überschuss etc. pp. Bin aber nicht fündig geworden und dann irgendwann ging es los mit den ersten Podcasts. Plötzlich war YouTube interessant und dann weiß ich noch wie heute, wie mir Video eingespielt wurde, wo zwei sehr gegensätzliche Typen zu sehen waren, einer mit Glatze, einer mit Bart und haben was erzählt von Immobilien und ja, so ging tatsächlich meine Immobilienreise auch mit Immocation los, denn der kostenlose Content war meine Abendbeschäftigung. Ich habe das Ganze aufgesogen, recherchiert und dann kam diese 6%-Regel für mich damals das erste Mal auf den Plan. Ich habe angefangen, Wohnungen mit 6% Rendite zu suchen und bin dann irgendwo auf meine alte Heimat getroffen und habe gemerkt, dass ich in Norddeutschland, also insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich herkomme, deutlich mehr Optionen gefunden habe nach dem Immocation-Modell. Und ja, so habe ich dann damals aus der Ferne, ich habe in der Zwischenzeit einen Umzug nach Niedersachsen gehabt, in Güstrow im Landkreis Rostock, meine erste eigene Wohnung damals gekauft. Kaufpreis waren, glaube ich, irgendwie 53.000, 54.000 Euro. Und ja, war super happy. Natürlich im ersten Moment komplett verunsichert. Was übersehe ich? Was mache ich falsch? Warum kauft keiner diese Wohnung, die ja zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, irgendwie 7-8% war auf der Bierdeckelrechnung. Und ja, ich habe sie gekauft. Ich habe sie dann für irgendwie 2.000-3.000 Euro schick gemacht. Ein bisschen Laminat, eine gebrauchte Einbauküche, die ich noch mit einem Kumpel im Nachbarort abgeholt habe und aufgebaut habe, da reingestellt. Dann eben auch versucht, die Wohnung gut zu vermieten. Und ja, dann haben wir die gut vermietet und plötzlich hatte ich meine erste Eigentumswohnung.
Sehr cool. Lass mich eine Sache nachfragen, weil ja sehr viele genau über diesen Punkt kommen, sagen dann, okay, es braucht eine gewisse Mietrendite. Und du stellst immer zwei Fragen. Die eine ist, hast du im Ist danach gesucht, also Mietrendite bei Kauf? Oder hast du gesagt, ich entwickle das dann noch und kaufe vielleicht einen 4%, der dann irgendwann über die 6 geht?
Also was mich damals am meisten verunsichert hat, wo ich heute drüber schmunzel, die Wohnung war leerstehend. Ich wusste also nicht, womit ich rechnen soll. Ne? Ja. Warum mietet die keiner, dachte ich damals. Ja. Wo finde ich da jemals Mieter für diese Wohnung? Also und ich habe mich dementsprechend an meinem Soll orientiert. Und das ist auch generell mein Vorgehen. Ich schaue mir eigentlich immer alle potenziellen Investments an. Wo würde ich sie wahrscheinlich in 2-3 Jahren sehen? Und beurteile danach den Kaufpreis, den ich bereit bin zu zahlen. Natürlich, wenn man so ein bisschen gegenrechnet, was muss ich noch reinstecken, damit es am Ende auf den Punkt kommt, den ich mir vorstelle.
Okay, also du guckst dir an, welche Marktmiete wäre üblich. Wenn die Miete drunter liegt, weißt du ja, in welchen Schritten du da hinkommst. Wenn die Wohnung leer ist, weißt du, du kriegst die Marktmiete nach möglicherweise einer Renovierung sofort.
Ganz genau, ganz genau.
Und deswegen auch schmunzeln, weil Leerstand eigentlich gar nicht schlecht ist.
Ne? Heute ist es Wunschszenario. Damals hat es mich total verunsichert. Ja. Und gerade dieses Thema Optimierung ist ja auch mein Steckenpferd, was ich eben auch wirklich bei den Mehrfamilienhäusern immer ja auch über die normalen Grenzen der Mieterhöhung hinbekommen habe. Und deswegen ja auch dieses Dienstleistungsthema, was du eben angedeutet hast, was dann später noch dazu kam.
Ja, ja. Okay, und dann zweite Frage eben nach der Lage. Das ist ja auch was typischerweise dann auf dem Weg zur ersten Wohnung oder vielleicht auch mal auf dem Weg zur zweiten Wohnung, aber viele Leute dann umtreibt. Man sucht sich eine Lage aus, denkt, okay, die ist gut, die ist auf jeden Fall solide. Und dann stellt man fest, boah, alles ganz schön teuer. Und dann geht man in Lagen, die dann nicht mehr so teuer sind. Wie bist du auf Güstrow gekommen und warum gibt dir das ein gutes Gefühl? Ich würde mal sagen, Prognosrang eher schlecht, oder? Von der Perspektive?
Ja. Absolut schlecht. Ja. Also, ich komme aus der Gegend, ich habe selber mal in Güstrow gewohnt, deswegen hatte ich so ein bisschen Mikro-Bauchgefühl, was Lage, Stadt etc. angeht. Ich vertrete da auch generell die Meinung, dass ich sage, egal wie klein die Stadt ist, selbst wenn die um 10% schwindet, werden selbst in 20 Jahren immer noch 70-80% da wohnen, was jetzt schon ein sehr düsteres Szenario ist. Und wie hat, glaube ich, irgendwann mal der Mirko Otto gesagt, je kleiner, je mehr Kirchturm, ne?
Ja, ja, genau.
Und so in der Art gehe ich da auch vor. Also ich habe absolut keine Scheu vor städtischen oder sogar ländlichen Lagen. Denn ich habe sogar ein Mehrfamilienhaus auf dem Dorf mit 100% Leerstand gekauft, was eben auch am Ende funktioniert hat.
Wow. Erzähl mal ganz kurz, das ist ja schon was, wo ich, also ein Mehrfamilienhaus auf dem Dorf, wie hast du die Mietnachfrage vorher sichergestellt?
Also ich habe damals Testanzeigen geschaltet über eBay Kleinanzeigen und geguckt, passiert was, kriege ich zu den Vorstellungen, die ich habe, Mieter. Und es war so, es kamen natürlich keine 100 Anfragen, aber ich hätte innerhalb kürzester Zeit tatsächlich Wohnungen vermieten können. Und das hat mich positiv gestimmt, es einfach mal zu probieren.
Okay. Wie war das ganz konkret? Ich weiß, dass es ganz viele so beschäftigt, ne? Und Testanzeigen sind ein wunderbares Mittel. Du hast das Objekt online gesehen, dass das zu kaufen ist oder wie auch immer gesehen. Du hast gesehen, das kann man kaufen. Dann bist du bei eBay reingegangen und hast einfach einen Zweizeiler ohne Bilder einfach mal geguckt, ob Anfragen kommen oder wie hast du das konkret gemacht?
Richtig, also ich habe damals noch dreisterweise ein Foto aus dem Exposé von der Maklerin rauskopiert. Ja. Dafür hat die mir nachher noch einen auf den Deckel gegeben, aber sie war trotzdem froh, dass ich gekauft habe. Ja. Und dann habe ich ein paar Innenbilder genommen von der Wohnung, die ich vorher eben in Güstrow gemacht hatte, um dem potenziellen Mieter ein Gefühl dafür zu geben, welchen Stil ich an den Tag lege mit der Renovierung nachher. Und das war dann meine Anzeige, ganz kurzer Text und
Und dann Menge? Also kamen dann 3 zurück oder 20 oder?
Du, es waren wahrscheinlich eher 5 bis 10, die da innerhalb von 2-3 Wochen reflektiert haben. Aber die waren qualitativ so, dass ich darauf aufgebaut habe.
Ja. Okay, und wie lange hat es dann, also jetzt sind wir ein bisschen abgebogen in dieses Projekt, aber finde ich gerade spannend einfach, weil wir über Lagen sprechen und wir haben gerade auch vor ein paar Wochen ein YouTube-Video gemacht, wo wir über unser größtes Haus quasi sprechen, also einfach von Anzahl Wohnungen her. Und das ist, wenn du so willst, auch von einem Satellit von Berlin nochmal der Satellit, also eigentlich auch ein Dorf. Und da standen wir so vor denselben Fragen, wie es wohl die Mieterfrage und so. Es ging dann eben auch sehr, sehr positiv aus, auch mit Testanzeigen. Das war aber schon voll vermietet. Wie lange hast du gebraucht, das Haus voll zu vermieten?
Also das Haus war wirklich erstmal vakant, weil es war Verdacht auf Wasserschaden. Also das stand halt leer und ich habe es besichtigt und ich habe in der letzten Wohnung irgendwie einen Eiszapfen am Wasserhahn gesehen. Und deswegen war erstmal das Thema Sanierung im Vordergrund. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis die erste Wohnung bezugsfertig war von 10. Und dann habe ich, glaube ich, ein gutes halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, bis alle fertig waren. Und es hat keine Wohnung wirklich lange leer gestanden. Also ich glaube, die letzte Wohnung haben wir nachher 1, 2 Monate fertig leerstehend gehabt, bis jemand eingezogen ist. Und das war aber eher darauf zurückzuführen, dass eben gerade im ländlichen Bereich das Thema Kündigungsfrist sehr wichtig ist, weil die wenigsten bereit sind, doppelt zu zahlen.
Ja. Ist das, ich suche es gerade, also wir werden jetzt immer wieder mal springen in ein großartiges Dokument. Ich muss es mal ganz kurz einführen, damit wir es dann gleich zur Verfügung haben, dass die Leute wissen, über was wir reden. Auf das ich hier schaue, also erstmal sieht man ein schönes Bild von einem Schloss auf dem Deckblatt und dann ist es quasi ja so eine Investorenbroschüre von dir. Man sieht euch beide, also deine Frau und dich, mit einer schönen Vorstellung, den Investorenhintergrund, dann sieht man deine ganze Firmenstruktur, die wir uns nachher anschauen wollen, ein Suchprofil, was ihr sucht, mit einer Strategie, wo ihr hin wollt und dann ist wirklich auf jeder Seite einzeln die Projekte mit Bilder inklusive Zahlen. Wir haben selber auch so ein Deck, so ein Performance-Tracking-Deck, was man auch der Bank geben kann. Ich kann es nur jedem wirklich empfehlen. Das ist hier, ich scroll gerade durch, ist unglaublich übersichtlich und sofort zu erkennen, dass ihr einfach wisst, was ihr tut. Und genau, ich scroll gerade hier durch und suche das Haus. Ich will jetzt nicht zu konkret werden, damit man nicht ganz nachvollziehen kann, wo wahrscheinlich das Haus steht. Aber ist es das, weil dann können wir nicht ein Bild einblenden von dem Haus, ist es das Haus, das 200.000 Euro gekostet hat?
259, Seite 11.
259, Seite 11, warte mal, Seite 11, genau. Okay, super, okay, genau. Also, ja, krass, ja. Sieht auch auf dem Bild schon ländlich aus. Also, wenn man das jetzt einblenden, ja, das muss man sich erstmal trauen. Ne? Okay, und dann Weg zur Vollvermietung, problemlos, oder?
Richtig. Also eher die ganze Sanierung war im Nachhinein einfach auch ein bisschen Glück. Denn ich hatte zum Glück keinen Wasserschaden. Ich habe die ganze Anlage prüfen lassen. Es war nirgendwo außer ein paar Armaturen was kaputt gegangen. Ich hatte trotzdem am Ende mich im Budget verkalkuliert, habe einfach auch ein bisschen optimistisch manche Sache eingeschätzt und musste dann hier kreativ werden, einfach auch Geld zu organisieren, um hier wirklich das Projekt zu Ende zu kriegen. Aber hat alles dann funktioniert und wie gesagt, die Vermietung war tatsächlich das kleinere Problem. Ich habe es jetzt gerade verkauft, das Haus, und in dem Atemzug sind auch noch mal ein paar Mieterwechsel gewesen, weil auch die Mindestmietdauer bei vielen Verträgen abgelaufen ist und fast alle Mieten konnten gesteigert werden.
Was ist denn da pro Quadratmeter Miete üblich?
Oh, hier reden wir eher so über 5 bis 6 Euro.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, toll zu hören, dass in solchen Lagen, das auf die Art und Weise funktioniert. Man sieht hier jetzt noch Zahlen. Also Gesamtinvestition dann mit Sanierung ist 450 und die Kaltmiete, die du hattest, war 45 beziehungsweise dann 50 im Ist, also ein 10%er.
Ja.
Ja, das lohnt sich natürlich auch. Also 10% Mietrendite, kann sich jeder vorstellen, dass da ordentlich Cashflow übrig bleibt. Und das hast du jetzt verkauft. Vermutlich mit Gewinn.
Genau, wir haben jetzt für 540 haben wir verkauft.
Für 540 verkauft, also 100.000 Euro verdient ungefähr.
Richtig. Und in der Vermietung eben auch ein bisschen Überschüsse erzielt. Also das war jetzt auf jeden Fall auch ein Projekt, was jetzt gerade auch mit Beginn der Selbstständigkeit nochmal so ein bisschen Rückenwind gibt, weil einfach wieder Liquidität da ist.
Ja, ja. Wenn du sagst Überschüsse, dann würde ich vermuten, du hast 44.000 Euro Kaltmiete bei einem 10%, da kannst du die Hälfte oder so behalten wahrscheinlich als Überschuss.
Naja, also ich hatte damals ein variables Darlehen, deswegen war der Überschuss nicht ganz so hoch. Das Darlehen hat jetzt zuletzt, ich glaube, 6,5% gekostet. Und ich habe es halt auch nicht umfinanzieren wollen, weil der Verkauf weiter das Ziel war.
Okay, wollte ich gerade drauf hinaus. Jetzt hast du ein 10% entwickelt. Sagen wir, du hättest zu einigermaßen guten Zinsen noch festschreiben können. Dann hätte dir das vielleicht 20.000 Euro Cashflow im Jahr gebracht. Warum nicht das? Warum lieber verkaufen?
Ja, weil ich es als Fix und Flip geplant hatte und ich gerne mal durchhandeln wollte. Also vielleicht ein bisschen groß, aber es war halt gezielt mein erster Fix und Flip. Ja. Am Ende ist es eher ein Kernsanier und Flip geworden, aber okay.
Ja. Also auch interessant, Kernsanier und Flip auch noch in so einer Lage. Wie schwer war die Käufersuche?
Ach, die hat länger gedauert, als ich gedacht habe, aber das lag dann an der Marktphase, weil ich war selber schuld, denn ich hatte am Anfang Angebote, die waren besser als der jetzige Verkaufspreis, aber ich wollte nicht und ich hatte höhere Vorstellungen und so hat sich's einfach gezogen. Und also wie gesagt, am Ende hätte ich es zu dem Preis, den ich jetzt verkauft habe, hätte ich es dann doch mehrfach verkaufen können. Die Preisfindung auf dem Weg dahin hat sich eher gezogen, weil ich eigentlich auf mehr gehofft hatte.
Ja. Okay, ich frage nochmal nach, weil ich das super spannend finde. Wir kommen jetzt gleich zurück zum Werdegang und zum Zeitstrahl quasi oder zur chronologischen Abfolge. Aber Entschuldigung, wann hast du es angekauft?
21,
also vor der Zinserhöhung angekauft. Mhm. Dann kommen die gestiegenen Zinsen. Es ist deutlich schwerer, Immobilien zu verkaufen, weil die Leistbarkeit für jeden Käufer einfach schwieriger ist. Jetzt hast du das verkauft aktuell, also Ende 23, Anfang 24. Mhm. Und du hast, wie lief das? Du hast eine Preisvorstellung gehabt, die war das nach dem Verkauf auf 550. Wo hast du angefangen?
Ich glaube, der erste Preis war bei über 700.
Ja.
Das wäre dann so ein guter 7-8%er gewesen. Dafür, dass eben auch sanierungstechnisch nicht zu machen war, hätte ich gehofft, dass man jemanden findet. Hätte 21 bestimmt auch funktioniert, 22 ja. Dann mit den erhöhten Zinsen leider nicht mehr.
Ja.
Und ja, wie gesagt, in Summe bin ich jetzt dann über 200.000 oder fast 200.000 runtergegangen. Und das war jetzt für mich aber auch die Schmerzgrenze, denn so wie du es gerade aufgezeigt hast, im Zweifel hätte ich es einfach behalten, weil es sich rechnet.
Ja, ja. Also, weil das ist ja schon ein wirklich sehr, sehr schwieriger Vorgang. Überhaupt ist Verkaufen deutlich schwieriger durch die gestiegenen Zinsen, aber das in so einer Lage. Du suchst da ja einen Kapitalanleger, logischerweise, ne? Weil deswegen hast du selber gerade gesagt, der kauft dann wieder einen 7-8%er.
Ja.
Jetzt hat er, was hat er gekauft? Einen knappen 10%er?
Ja, genau. Ja? Also, wir haben die Mieten eben auch nochmal entwickelt. Also, jetzt durch die Neuvermietung kratzen wir jetzt schon fast, ich glaube, an den 50.000 und Da es ist ein guter 9-10%er, der da jetzt über den Tisch gegangen ist.
Okay. Hast du es mit Makler gemacht oder selber?
Nee, privat. Und tatsächlich am Ende auch aus dem eigenen Netzwerk jemanden gefunden, der da Interesse hat.
Okay. Ja, sehr gut. Also, Gratulation zu dem Deal. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zurück und gehen wieder weiter. Also, erste Wohnung gekauft, warum und wie und wo gesucht, ist klar. Du hast dann irgendwie weitergemacht und hast ein Schloss gekauft, was jetzt natürlich ziemlich spannend ist, wie man dazu kommt.
Also, als ich die Wohnung dann hatte, wuchs relativ schnell die Idee, Mensch, Mehrfamilienhaus wäre doch auch cool. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals die Videos gesehen habe, wie Daniel in Cottbus sein Haus entwickelt hat. Das war für mich so Inspiration, wo ich auch wieder gemerkt habe, da tut sich was im Kopf. Da hat sich mein ganzes Mindset verändert. Denn das fand ich einfach super, dass man das ganze Haus gestalten kann. Denn die Wohnung hatte ich noch nicht mal ein halbes Jahr, da habe ich mich schon geärgert, weil irgendwie einer von den Miteigentümern aus dem Haus, den wollte ich gerne mal kontaktieren, der wollte nicht mit mir reden. Und also ganz komische Konstellationen, die sich ja manchmal in so einer WEG ergeben. Und dann habe ich eben jemanden kennengelernt, der diese Kapitalanlegerbrille aufhatte, wie wir sie ja gerade auch besprochen haben. Und der hat mir dann einfach aufgezeigt, die Wohnung mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und dann habe ich die Wohnung, die ich ja gut vermietet habe, mal als 6%er dargestellt. Und plötzlich war die Wohnung, die ich für knapp 55,60 gekauft habe, 95.000 Euro wert. So, dann habe ich die Wohnung einfach mal online gestellt, hatte 10 Jahre Zinsbindung unterschrieben, alles eigentlich anders geplant. Und bin dann tatsächlich die Wohnung damals relativ schnell sogar in einem Gebotsverfahren für fast 100.000 losgeworden. Habe sie also nach nicht mal einem Jahr wieder verkauft und dann das freie Eigenkapital genutzt und habe 3 Straßen weiter ein Mehrfamilienhaus gekauft. Mhm. Ja, das hat mir damals so viel Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, in dem ersten halben Jahr 21 habe ich insgesamt 5 Häuser gekauft, 5 Mehrfamilienhäuser. Da war eben dieses hier dabei, worüber wir gerade gesprochen haben, das Fix- und Flip-Ding, dann das Mehrfamilienhaus in Güstrow, dann kam das Schloss dazu, was aus 2 Häusern besteht. Ja, und dann hatten wir noch ein Haus in Wismar, eine Hansestadt hier oben an der Ostsee, auch in der Altstadt, was alles innerhalb von einem halben Jahr passiert ist. Und da war dann erstmal der Schwamm voll und musste erstmal wieder ausgedrückt werden, was Optimierung etc. angeht. Denn das damals alles noch neben dem Job mit Familie, das dritte Kind war auch schon da, also da waren einige Themen auf der Agenda.
Wie alt sind die Kinder?
4, 6 und 8.
Respekt. Sehr gut, okay. Der Schwamm ist voll. Wieso haben dich die Banken den Schwamm so füllen lassen? War das kein Problem?
Ich glaube, es hilft, dass ich Banker bin. Ja. Also ich weiß natürlich, was deren interne Sicht auf solche Themen ist, was die gut finden, was die schlecht finden. Du hast ja meine Unterlagen gesehen. Das war eigentlich ab Tag 1 auch meine Voraussetzung, dass ich gesagt habe, ich versuche immer perfekt vorbereitet in die Bank zu gehen und meinem Banker das Leben so leicht wie möglich zu machen. Denn gerade die Kommunikation mit den Banken war immer darauf aus, auch den Banken das Leben leicht zu machen. Wenig Zinsverhandlungen, am Ende musste einfach immer der Gesamtdeal passen. Und meine Konzepte, also ich schreibe für jedes Objekt auch so ein 6-7-seitiges Konzept, was ich einreiche bei der Bank, zusammen mit meiner Investorenbroschüre. Und die sind schon auch immer relativ frech formuliert, wo meistens gar kein Eigenkapital drinne steht, sodass ich eine gute Verhandlungsbasis habe, um mich dann natürlich auch mit hohem FK-Anteil zu bewegen.
Ja, und hat das gut geklappt? Wir können mal als Beispiel nehmen, das Haus in Güstrow sieht übrigens sehr, sehr schön aus, ne? Hat so eine Kuppel noch oben drauf, richtig?
Ist sogar ein Einzeldenkmal. Also ja, das hat damals gut geklappt. Also ich habe für das Haus mit Nebenkosten und alles ein bisschen mehr als 400 bezahlt und habe damals über 500 von der Bank bekommen, eben auch für Renovierung, Sanierung, insbesondere halt Renovierung waren gar kein Problem, die ich mit reinnehmen konnte.
Ja, ja. Okay, also Renovierung waren kein Problem und du hast also die Kaufnebenkosten nur selber bezahlt?
Im ersten Moment ja, am Ende ist einfach Geld vom Kredit übrig geblieben und das hatte ich dann zur freien Verfügung.
Ja, ja. Ich gucke nochmal gerade auf das Haus. Ich habe gerade mal das Dokument noch runtergeladen. Okay, das Haus hast du jetzt noch?
Genau, und das Haus war auch ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, weil das habe ich dann entwickelt und 2 Jahre später mit 700.000 neu finanziert und nachbeliehen quasi. Mhm. Also 200.000 frei für weitere Maßnahmen.
Also lasst uns das nochmal kurz einmal nachvollziehen in den Zahlen. Also erstmal können wir es mal einblenden, das ist Seite 10 in dem PDF. Dann sieht man ein schönes Bild von dem Haus. Kaufpreis 415, Sanierung 115 und dann schätzt du noch ein bisschen weitere Sanierung, dann bist du bei 610 Gesamtinvest. Und hast wie viel Beleihung aktuell?
700.
700, okay. Genau, und hast eine Kaltmiete von 61 schon, wow. Du hattest 33 und hast jetzt 61, glaubst du kannst auf 66 kommen. Bist also da auch schon wieder beim 10%.
Also ich habe die 66 schon vertraglich fixiert, weil ich immer mit meinen Mietern in die Zukunft gerichtet Staffelvereinbarung mache, sodass auch Erhöhungen im Bestand oft bei mir mit einer Staffel gelöst werden.
Ja, 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 okay. Also das ist quasi sicher, dass das kommt. Ne?
Genau.
Okay, und jetzt, genau, jetzt müssen wir mal entweder zum Schloss kommen. Kommen wir mal zuerst zum Schloss, würde ich sagen. Das ist... Man kann sagen, ein 2er-Mehrfamilienhaus oder ein Schloss.
Ja, es ist ein ehemaliges Gutshaus, Schloss, was tatsächlich mal irgendein Gutsherr gebaut hat im 19. Jahrhundert. Ja. Ein imposantes Ambiente, weil es gibt eine riesen Parkanlage davor. Das Haus hat halt mit seiner Architektur, mit Türmchen und allem einfach auch eine super Ausstrahlung. Und rein pragmatisch gesagt ist es ein 13er Mehrfamilienhaus.
13er, okay.
Genau, mhm. Also im linken Teil, in dem Schloss an sich, sind 6 Wohnungen. Die haben zwischen 80 und 200 Quadratmeter pro Wohnung. Mhm. Und im rechten Teil sind nochmal 7 Wohnungen.
Mhm. Ist das aufgeteilt?
Ich habe gerade einen Teil aufgeteilt und habe zwischen den Häusern eine Realteilung durchgeführt, weil eben da auch so ein bisschen Strategiewechsel notwendig war. Zum einen, weil ich Teil variabel finanziert hatte und plötzlich da mit 7% Zinsen auf dem einen Darlehen dastehe. Und weil auch in der anderen Konstellation so ein paar Bestandsentwicklungen nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe.
Hm. Und da wohnen ganz normale Mieter drin?
Ja.
Die einfach sagen, es ist schön im Schloss zu wohnen, und kriegt man dann mehr auf den Quadratmeter Miete, weil es so feudal ist? Oder?
Also lagebezogen ja, für Münchner Verhältnisse ist es immer noch lächerlich. Denn ja. Also ich habe jetzt gerade eine Wohnung richtig schick gemacht mit Parkett und Badsanierung und Co. Und die haben wir jetzt tatsächlich für 10 Euro kalt auf dem Quadratmeter vermietet, auch wenn es eine ländliche Lage ist. Üblich in der Lage, würde ich sagen, sind wahrscheinlich heute eher so um die 7 Euro. Hm. Also es ist das Ambiente schon, was am Ende einen Aufschlag ermöglicht. Man muss aber realistisch sein, die Wohnungen sind teilweise so luxuriös geschnitten, dass es schon fast wieder einen Abschlag gibt, weil einfach viel zu viel Fläche pro Wohnung zusammenkommt.
Ja.
Denn wie gesagt, ich habe eine Wohnung, die hat 3 Zimmer mit 200 Quadratmeter Wohnfläche. Und das ist natürlich eigentlich der Horror für die Vermietung, weil du gar keine Effizienz der Räume hinbekommst. Bei der haben wir aber trotzdem eben ortsüblich 7-8 Euro mit Staffel sogar noch auf, ich glaube, 8,50 hinbekommen.
Ja. Also auch da wieder die gleiche Frage, wie, und diese, ich finde das noch extremer wie das ländliche Mehrfamilienhaus. Wie traut man sich sowas? Weil das wäre auch eine Frage, die ich mir stellen würde, so, okay, maximal ungünstiger Wohnungsschnitt eigentlich. Wer will jetzt in einem Schloss wohnen? Klar, so also viele Leute wollen wahrscheinlich im Schloss wohnen, aber wer will dafür dann wirklich so viel mehr bezahlen? Und wie wusstest du vorher, dass das funktioniert?
Also, ich habe einfach gerechnet und habe mir meine Zahlen zurechtgelegt. Das Haus war total under rent, als ich es gekauft habe. Teil wurde vom Eigentümer genutzt und der Eigentümer hatte auch eine sehr, sehr konservative Vermietungsstrategie. Und danach habe ich es mir hochgerechnet, dass es als Zahlenwerk funktioniert. Das Haus war anonym, ich glaube auf ImmoScout, einfach nur als Mehrfamilienhaus in der Nähe von Stralsund beschrieben, ohne Bilder, ohne alles. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß damals mit Martin Vossberger und Co. in der Mastermind. Und dann kam diese E-Mail von Engel und Völkers und dann habe ich das Exposé aufgemacht und dann so während der Mastermind-Session gesagt, ja, ey, die haben mir gerade ein Schloss geschickt. So habe ich das in der Gruppe geteilt, dann haben wir alle mal gefeixt und gesagt, ja Mensch, das ist ja ein verrücktes Objekt. Und ja, am Ende Besichtigung gemacht, mit der Bank gesprochen, weil das auch vom Finanzierungsvolumen damals mit Abstand das Größte war, was ich hatte. Und tatsächlich im Erstkontakt bei einer Bank, die ich noch nicht kannte, die Finanzierungszusage bekommen und so hat sich das dann entwickelt.
Ja, was hat Martin Vossberger gesagt zum Schluss? Do it, oder?
Der war, glaube ich, auch emotional sehr angetan, hat sich mit den Zahlen zurückgehalten.
Okay. Gut. Wie sicher warst du dir wieder in Sachen Vermietung? Also rechnen ist klar, aber muss man ja auch wissen, dass die Zahlen kommen?
Also über die Vermietung habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil also das liegt 3 Kilometer von Stralsund entfernt. Das ist hier eine mittelgroße Kleinstadt, 60.000 Einwohner, wo wir eigentlich im erweiterten Stadtbezirk liegen. Wir sind 3-4 Kilometer von der Ostsee entfernt. Also ich hatte aus meiner Sicht genug Argumente, die das Objekt in eine besondere Situation versetzen, sodass ich mir über die Vermietung gar keine Gedanken gemacht habe. Meine Bauchschmerzen waren lediglich, ob ich es im Bestand schaffe, die Bestandsthemen so zu entwickeln. Und deswegen hatte ich damals eben auch die Finanzierung teilweise festgeschrieben, aber teilweise eben variabel gehalten, weil ich mir die Option der Trennung beider Häuser damals schon als Option so eine Art Rückfallszenario überlegt hatte. Und das ist jetzt, wie gesagt, dann auch so eingetreten.
Okay. Und du hast das jetzt noch, willst du das langfristig halten?
Grundsätzlich ja, aber aus Investorensicht, alles hat einen Preis und wenn da irgendein Preis kommt, dann kann ich mir auch alles vorstellen.
Okay. Also es ist nicht so, dass du schon geplant hast mit deiner Frau, wenn ihr dann in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren zieht man sich in sein Schloss zurück, oder?
Nein, das ist keine Option. Okay. Und wie gesagt, es ist ein wunderschönes Objekt. Ich würde es natürlich am liebsten lang, ein Leben lang auf meiner Visitenkarte und überall behalten, weil ich es einfach schön finde. Ja. Aber ich sehe es halt rational und wenn da jetzt tatsächlich der entsprechende Preis geboten werden würde, würde es sicherlich auch ins Grübeln kommen, weil ich ja sehe, neue Projekte kommen immer wieder und dann kommt vielleicht mal ein Schloss mit zwei Türmen, ne?
Ja, genau. Okay, Kaufpreis ist, glaube ich, für viele interessant. Was kostet so ein Schloss? 1,7 Millionen steht hier.
Genau.
1,7 Millionen, geschätzter Aufwand, Dachgeschossausbau, 600.000?
Ich habe da noch einen Dachgeschossrohling. Also da liegen nochmal 300 Quadratmeter Wohnfläche brach. Und dafür haben wir eine Baugenehmigung erwirkt. Und sind gerade eben auch in der Wartehaltung zu gucken, wie sich Markt, Zinsen etc. weiterentwickeln. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein Potenzial, weil wenn das Dachgeschoss ausgebaut wird, jetzt musst du mal die Augen zumachen und dir vorstellen, du wohnst da oben im Dachgeschoss und kannst diesen Turm besteigen, der dann Teil deiner Wohnung ist. Und dann kannst du oben tatsächlich auf der Empore mit dem Glas Wein über die Landschaft bis an die Ostsee schauen. Und das ist so meine Vision, die ich habe, diesen Dachgeschossausbau auf jeden Fall irgendwann nochmal zu realisieren.
Ja, also wenn sich jetzt keine Käufer melden, dann weiß ich auch nicht. okay, und du hast Kaltmiete ist 100.000, aber du hast das Dach noch nicht investiert, ne?
Nee.
Okay, deswegen, du schreibst, aktuell hast du eine Mietrendite von knapp 6%.
Genau.
Glaubst aber auf knapp 9 zu kommen. Was muss da noch passieren?
Naja, also die Zahlen sind dahingehend im Moment noch eingetrübt. Die 100, die da stehen, da war noch eine Wohnung Leerstand dabei.
Also die 100 Kaltmiete soll?
Ja? Also wir haben eigentlich, wenn du die Wohnung Leerstand dazu rechnest, heute schon 110.
Ja.
Weil die Wohnung haben wir gezielt leer gelassen, weil die halt gerade im Aufteiler verkauft werden soll.
Ja.
Und deswegen, ich sehe miettechnisch im Bestand nicht mehr viel Potenzial, weil ich da schon einiges gemacht habe. Und wie gesagt, von knapp 60 kommend jetzt auf über 100. Und der Rest ist nachher natürlich die Frage, wird der Aufteiler funktionieren, wird alles verkauft etc. Wenn der Aufteiler natürlich nicht funktioniert und ich alles behalte, dann ist noch viel mehr möglich, weil da einfach auch noch ein paar Wohnungen sind.
Stell dir vor, du möchtest lernen, wie Immobilieninvestments funktionieren und du möchtest es wirklich umsetzen und dein nächstes Level zu erreichen. Wie wäre es, wenn du vollständig ausgebildet wirst in einem strukturierten Videokurs, wenn du in einer Datenbank all deine Fragen stellen kannst, mit Antwortgarantie an ein Expertenteam von 20 Leuten, wenn du an Live-Webinaren teilnimmst, an einem Workshop teilnimmst, in einer Mastermind mit Gleichgesinnten zusammenkommst und Zugriff hast auf alle Dokumente und alles, was du jemals brauchen wirst, und zwar ein Leben lang, dann glaube ich, kannst du dir vorstellen, dass du sehr viel schneller erfolgreich wirst als Immobilieninvestor.
Das Ganze ist unsere Immocation Masterclass, unser 6-monatiges Ausbildungs- und Umsetzungsprogramm zum Immobilieninvestor. Alle Informationen findest du unter immocation.de/masterclass und dort findest du ab Samstag, dem 11. Mai, die Möglichkeit zur Bewerbung auf die wenigen Plätze für 2024.
Ja. Okay, also wir wollen logischerweise ganz zum Schluss dann einen Überblick geben, wo du in Summe mit den Zahlen stehst. Jetzt will ich nochmal auf den Punkt zurück und so ein bisschen den Werdegang und deine Investorenreise, weil ich das ganz spannend fand, dass du sagst, du hast aus 6.000 Euro 100.000 Euro gemacht. Das war so ein Start, der dir dann geholfen hat eben. Und du hast dann innerhalb von einem Jahr die 5 Häuser gekauft, glaube ich. Erzähl doch mal, wie das quasi möglich war, das Skalieren, weil das fragen sich, glaube ich, viele, wie man so schnell so viel aufbauen kann.
Ja, also im Endeffekt war es halt, glaube ich, mein Glück, dass ich halt, wie gesagt, dieses Banker-Thema mitbringe und dann EK in die erste Wohnung investiert, die 5.000 Euro. Und durch den Verkaufserlös konnte ich dann das Haus 2 Straßen weiter kaufen. Und darüber habe ich ja dann quasi über die Bank mehr Finanzierung bekommen, als ich an Kaufpreis mitbringen musste. Und so waren es eigentlich mehr als 100.000 Euro, die aus dieser kleinen Kettenreaktion entstanden sind. Und also das Thema Skalieren, möchte ich auf jeden Fall noch betonen, ist jetzt nicht so 0815 und das sollte man sich nicht zu einfach vorstellen, sondern da waren auch wirklich viele Fallstricke, waren auch einige Stellen, wo ich sicherlich Fehler gemacht habe und gemerkt habe, Mensch, hast du dich verkalkuliert oder da ist vielleicht auch mal eine Prognose nicht aufgegangen. Und offen gesagt ist es da einfach wichtig, dass man kreativ ist und dass man immer in der Lage ist, irgendwie Geld zu organisieren. Denn also ich habe regelmäßig bei Projekten auch mal nachfinanzieren müssen. Ich habe mein privates Netzwerk über Immocation und auch darüber hinaus extrem ausgebaut. Und mein größtes Learning und meine größte Empfehlung an alle, die skalieren wollen, ist halt einfach, man muss kreativ sein in der Geldbeschaffung. Man muss wirklich da mit allen Register ziehen, aber ganz, ganz wichtig, immer ehrlich zu sich selber sein. Weil wenn man anfängt, es sich schön zu rechnen, dauert es kein halbes Jahr und es fällt dir auf die Füße.
Ja.
Das würde ich sagen, war so mein Skalierungsthema. Denn wie gesagt, Ende 21 stand ich dann auch da mit meiner Frau und haben wir erst gesagt, so, jetzt ist erstmal Feierabend, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen aufräumen. Und parallel dazu stiegen auch die Zinsen, sodass es sowieso nicht mehr so viel Spaß machte. Aber ja, so lief die erste Skalierungsrunde. Da kam ja 23 nochmal eine kleine dazu.
Ja. Da wollen wir logischerweise auch gleich dann drauf kommen, wie du jetzt vorgehst, also was jetzt so deine Strategie nach vorne gerichtet ist. Passt ja, dass du dass Thomas Schröder und du euch gut kennen, gerade im Thema Eigenkapital schon vorgehen. Ist er ja auch ein Meister, würde ich sagen, Meister aller Klassen. Ja. Kann man, also Thomas Schröder hier auf dem Podcast war, kann ich nur jedem Zuhörer empfehlen. Da gehen wir, glaube ich, in dem Interview 6, 7, 8 konkrete Tipps durch, wie man sehr eigenkapitalschonend eben vorgeht. Witzigerweise er ja auch so ein Finanzierer-Background merkt man immer, wenn also die Leute, die daherkommen, die optimieren das und das bringt logischerweise fürs Wachstum was. Okay, aber wie muss man sich das vorstellen? Jetzt hast du nicht, du sagst, es sind eigentlich nicht 100 Kilo, sondern es sind eigentlich mehr, weil du teilweise dann quasi sogar Geld noch übrig hattest von Finanzierung. Trotzdem ist es, keine Ahnung, dann sind es 150. Daraus 5 Mehrfamilienhäuser, ist schon krass, oder?
Ja.
Und dann gehen wir auf den Punkt ein, mit was du selber gerade auch sagst, man muss natürlich aufpassen, nur nicht, weil etwas geht, muss man zwangsläufig alles tun. Jetzt hast du auch gesagt schon, du warst teilweise variabel finanziert. Das war auch in einem Gespräch mit Thomas Schröder ein großes Thema und kommt ja auch wieder auf den Tisch. Die Zinsen sind ja dann rapide gestiegen. Hm. Wie hast du dich abgesichert? Wie hat das funktioniert, dass du dabei nicht Schiffsbruch erleidest?
Also ich war ehrlich gesagt dort in vielen Punkten einfach falsch. Ich habe eine falsche Markteinschätzung gehabt. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell, so stark steigt. Und vor allen Dingen habe ich nicht gedacht, dass es immer weiter steigt. Denn ich habe gar nichts abgesichert. Ich habe meine variablen Finanzierung, die zeitweise, ich glaube, 30-40% meines Bestandes ausmachten, wirklich laufen lassen. Und die sind teilweise heute, also die höchste, die ich hatte oder habe, glaube ich, ist bei knapp 7%. Sondern meine Strategie war dann wirklich einfach Bestand optimieren, Einnahmen erhöhen. Und eben 23 war meine Strategie dann auch Cashflow-Objekte zu kaufen, um einfach den Cashflow auszubauen, damit ich Puffer habe für die Objekte, wo es eng wird. Dann, wie gesagt, hier bei dem Schloss war das Thema jetzt den Aufteiler zu starten. Um damit natürlich auch den variablen Anteil durch Verkäufe abzubauen. Hm. Das Mehrfamilienhaus auf dem Lande war ja auch variabel. Das habe ich auch durch Verkauf abgebaut. Und dann hatte ich noch ein Zweifamilienhaus in der Nähe von Hamburg, wo wir gerade über eine Umfinanzierung verhandeln. Aber das ist tatsächlich das erste Darlehen, was ich absichern will. Alle anderen habe ich laufen lassen und habe immer auf der Einnahmenseite Gas gegeben, um einfach da den hohen Zinsen quasi davonzulaufen.
Ja, genau. Also hättest du jetzt dasselbe in München getan, wäre es eng geworden, ne?
Hätte ich das Potenzial in den Häusern nicht gesehen, hätte ich hoffentlich früher einfach die Reißleine gezogen und manche Darlehen festgeschrieben.
Ja.
Also das hat mir geholfen. Und wie gesagt, diese Kreativität in der Geldbeschaffung, weil also ich hatte auch einen Investoren, den ich über das Immocation-Netzwerk kennengelernt habe. Für den habe ich dann damals noch neben dem Job mal so eine Mehrfamilienhausoptimierung gemacht und das lief so gut, dass ich plötzlich auch aus dem Nichts sechsstellig Eigenkapital hatte. weil einfach ich an der Optimierung mitverdient habe.
Ist das, ich habe nämlich gerade geguckt, was noch spannende Projekte sind. Welches ist das? Sag mir mal die Seite, wo du das Projekt durchgeführt hast.
Das ist die Seite 8.
Die Seite 8, genau. Das hatte ich gerade auch schon vermutet. Das hast du quasi im Auftrag gemacht. Erzähl mal von dem Projekt. Das ist ein großes Haus, aber es ist nur teilweise euer Projekt gewesen, ne?
Genau, also ganz klassisches Szenario, Anfang 21, ich am Vollgas geben, Häuser kaufen und das hat der mitbekommen, hat dann gesagt, du, ich habe hier noch was, hast du nicht Lust darauf, passt das nicht zu dir? Habe ich mir angesehen und habe für mich damals festgestellt, passt nicht so 100% zu meinen Vorstellungen, aber ich brauchte Eigenkapital und habe dann überlegt, wie kann ich da vielleicht eine Win-Win-Situation für uns beide schaffen? Und habe dann mit ihm den Plan ausgeheckt, zu sagen, ich sehe Optimierungspotenzial in dem Haus. Ich glaube, du findest sogar jemanden, der mehr dafür bezahlt. Lass uns doch mal so eine Art Handschlaggeschäft machen. Also wirklich keine Verträge, nichts, sondern wir kannten uns. Und dann haben wir damals vereinbart, dass er eben einen Kaufpreis von 680 knapp unbedingt haben wollte. Das war sein Deal. Und ich habe gesagt, ich finde jemanden, der mehr dafür zahlt. Hab dann das Haus quasi unter meine Obhut genommen, als wenn es mein eigenes wäre, habe mit den Mietern Gespräche geführt, habe Mieten erhöht, habe Probleme vor Ort gelöst, habe das Treppenhaus renovieren lassen und es hat kein halbes Jahr gedauert und wir haben das Haus eben dann für fast 200.000 Euro mehr verkaufen können. Und das war damals auch für die Lage ein wirklich außergewöhnlich guter Preis, den wir beide nicht erwartet hätten. Und dementsprechend war die Vereinbarung sehr zu meinen Gunsten geschrieben, weil ab einem gewissen Mehrerlös hatten wir einfach vereinbart, bekomme ich alles. Ja. Und so hat der Deal dann eben auch für mich dieses ganze Aufbauszenario extrem beflügelt, weil ich plötzlich wieder Eigenkapital hatte.
Ah, super geiler Ansatz, weil sich auch das natürlich viele Leute, die da mehr Gas geben wollen, fragen, sagen, okay, ich will gerne meine Zeit, vielleicht einfach sogar wirklich fulltime-perspektivisch in das Immobilienthema stecken. Kann vielleicht noch nicht ganz die Volumen heben, finanzieren, habe nicht ganz die Deals oder so im Zugang, weiß aber, ich kann das in der Sache tun. Ich habe den Skill, ein Mehrfamilienhaus zu entwickeln. Dieser Skill ist unfassbar viel Geld wert. Ja, das rechnen wir an vielen Stellen ja auch immer hoch. Es ist, ist Wahnsinn und das würde ich gleich gern mit dir quasi auch einmal machen, was das wahrscheinlich für einen Stundenlohn war. Dieses Haus, nochmal eine Rückfrage, das hat... Wie lange hat er das im Bestand gehabt, der Voreigentümer?
Lange. Also okay. Er hat irgendwann mal günstig aus der Zwangsversteigerung eingesammelt, also auch einen Riesendeal gemacht.
Okay. Und er hat dann irgendwie für sich gesagt, das soll 680 kosten im Verkauf?
Genau.
Wie lange ging das Projekt für dich?
Also ich habe es im Mai übernommen und im Oktober saßen wir beim Notar.
Okay. Und was hast du in der Zwischenzeit gemacht?
Ich habe ja vielleicht 5 Tage vor Ort investiert, um eben mit allen Mietern in Kontakt zu kommen, um so ein bisschen Handwerker zu koordinieren und habe die Vermarktung selber gemacht, da also vielleicht nochmal in Summe 1-2 Arbeitstage für die Interessentenbearbeitung investiert.
Ja.
Das, okay, das Haus wurde damals, das war natürlich auch eine verrückte Zeit, ohne Besichtigung verkauft.
Ja. Ja. Okay, also wir blenden auch mal Bilder ein von dem Haus. Welcher Teil war das von dem Haus?
Na, eigentlich so, wie es auf dem Bild zu sehen ist.
Ach, okay.
Also die Anlage ist noch größer.
Ja.
Das ist jetzt aber nur der Teil, der zu sehen ist, auch der verkauft wurde.
Okay, genau. Und dann hast du 150.000 Euro verdient.
Genau.
Mit, weiß ich nicht, wie viel Zeiteinsatz, aber...
Es war kein Monat.
Kein. Das ist unglaublich. Also du warst vorher Führungskraft bei der Bank. Du wirst nicht schlecht verdient haben, aber das kann nur ein Bruchteil des Stundenlohns gewesen sein.
Den du definitiv. Hast. Also ich mache mir aber auch keine Illusion. Das war sicherlich so ein One-Hit-Wonder, was ich jetzt nicht erwarten kann, sondern was einfach auch für beide Seiten viel, viel besser gelaufen ist als geplant. Und wir einfach auch in einer glücklichen Zeit waren, wo wir dann wirklich das Maximale aus dem Markt rausgeholt haben, was es damals hergegeben hat.
Ey gut, hättest du nur die Hälfte gemacht, wäre auch nicht schlecht gewesen, ne?
Absolut.
Ja. Okay, und jetzt kann man dann vielleicht springen. Ich bin auf Seite 16. Das ist eben wieder ein Projekt, das du als Dienstleistung machst, ne? 3 Mehrfamilienhäuser mit 41 Wohnungen. Das läuft noch aktuell?
Genau.
Okay, erzähl mal davon.
Also als ich 23 dann aus dem Job ausgestiegen bin, habe ich gemerkt, mein Bestand alleine ist schon gut, aber eben steigende Zinsen etc. machen da immer wieder auch ein Fragezeichen ran. Deswegen musste ich mir was überlegen, wie ich eben auch den Unterhalt meiner Familie hinbekomme. Denn mit drei Kindern, Wohnung, Haus etc. pp. Gibt es einfach auch eine relativ hohe Verpflichtung, ein hohes Hamsterrad, in dem ich vorher drinne war, auch durch das Konzerngehalt, was gut war. Und dann bin ich eben auf diese alte Dienstleistungsgeschichte zurückgekommen und habe gesagt, das biete ich ab sofort als Dienstleistung an für Dritte. Also ich nenne es immer kaufmännische Bestandsoptimierung von Mehrfamilienhäusern, weil ich bin kein Sanierer. Ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie die neuesten Energiefahrpläne etc. da umsetzt, sondern mir geht es wirklich darum, Zahlen, Daten, Fakten, Underrent-Situation auflösen, kleine Probleme vor Ort lösen, Mietern Gefallen tun. Also im Prinzip das, was immer wieder gesagt wird, ich versuche Win-Win-Situationen zu schaffen, indem ich den Mietern Probleme abnehme und auf der Gegenseite einfach für die Eigentümer dann höhere Kaltmieten raushandle. Die Differenz, die ich da quasi für die Eigentümer erarbeite, verhandle ich vorher mit einem gewissen Faktor, dass ich daran partizipiere. Und so sieht das Dienstleistungsmodell aus.
Mach mal konkret in Zahlen, was verhandelst du? Wie partizipierst du davon in der Provision?
Also Grundlage ist immer die Mietsteigerung. Hm. Also erfolgsbasiert, wenn keine Mietsteigerung stattfindet, gucke ich in die Röhre, habe Aufwand gehabt, aber nichts verdient. Mhm. Also ein sehr transparentes Modell auch für den Investor. Und dann verhandle ich, je nachdem, wie groß das Portfolio ist, wie viele Wohnungen im Bestand sind etc., irgendwo einen Wert zwischen 12 und 24 Fach der Erhöhung als meine also meine Provision.
12 bis 24 Fach der Erhöhung, okay. Jetzt machen wir es mal hier konkret. Das hat 12.000 jährliche Mieteinnahmen, oder, dieses Objekt? Müsste hinkommen, wenn ich das über die Quadratmeter hochrechne, mal 12.
Nee, monatlich meinst du?
Monatlich, genau, das hat 145.000 jährliche Mieteinnahmen. Du glaubst, das um 50.000 zu steigern?
Ganz im Jahr.
Im Jahr, genau, also von 150 auf 200 im Jahr. Rechnest dann dem Eigentümer, dem Investor vor, dass er damit eine Wertsteigerung von 580.000 hat, weil du den Faktor 11 für den Standort quasi anwendest auf deine Mietsteigerung und sagst, von dieser Wertsteigerung von 580 hätte ich gern eine Provision von 80.000.
Die Wertsteigerung ist jetzt nur zur Visualisierung,
genau,
um ihm den Gesamtvorteil zu zeigen. Meine Basis ist die jährliche Mietsteigerung.
Ja.
Also ich sage zum Beispiel bei Faktor 12, wenn ich es schaffe, die Miete um 50.000 Euro pro Jahr zu steigern, dann wäre bei Faktor 12 auch genau 50.000 meine Provision. Wenn Faktor 24 angesetzt wird, dann wäre es sogar 100.000. Aber wie gesagt, das hängt am Ende davon ab, wie weit ist meine Anfahrt, wie ist das Objekt, wie sind auch die Anzahlen, denn es gibt eben auch Konstellationen, die lehne ich ab, weil ich bin ja nicht die Feuerwehr, die dann in irgendwelche Prozesse einsteigt, wo der Mieter vorher schon, ich sag mal, seine Mieter schlecht behandelt hat und wo einfach Sachen schiefgelaufen sind. Ne?
Ja, der Eigentümer, ja. Okay, ja. Und das bezahlt der Eigentümer dir, hat in dem Moment ja aber keine Einnahme auf dem Konto, ne? Das muss er dir einfach wirklich aus EK wahrscheinlich bezahlen.
Ja, also auch da kann man drüber reden. Am Ende sind es ja meistens eher schon Unternehmer auf der anderen Seite, die solche Portfolien bewegen, sodass das Liquiditätsthema gar nicht im Vordergrund steht. Ich habe tatsächlich aber auch einen Auftrag im Moment, wo wir uns dann auch über eine relativ Cashflow-neutrale Regelung über mehrere Raten geeinigt haben. Aber das mache ich sehr individuell, einfach auch von der Beziehung zum vermeintlichen Kunden abhängig, weil das ja dann am Ende mein unternehmerisches Risiko ist, vielleicht noch lange zu warten, bis irgendwann Geld kommt.
Ja, also finde ich eine extrem schlaue Dienstleistung, die mit Sicherheit eine sehr hohe Nachfrage hat, weil das Thema Mietenentwicklung und so die Basisarbeit der Entwicklung, wie ich gerade schon gesagt habe, ein super wertvolles Skill ist und für viele Leute einfach schwer umsetzbar ist. Und es macht
Also danke dafür, Marco. Ich finde auch, gerade diese ganzen Energieprobleme alle, die hängen ja am Ende immer am Geld. Und die meisten Eigentümer haben, glaube ich, eher die Herausforderung, dass die Einnahmen nicht stimmen, als dass sie sich wirklich nicht vorstellen können, dass ihre Häuser entwickelbar sind.
Ja, ja. Okay, wie viele von solchen Projekten machst du parallel?
Also ich habe aktuell 4 in Bearbeitung, die ich aber tatsächlich versuche, maximal 2 bis 3 parallel, weil ich schon merke, es ist einfach ein Kapazitätsthema. Denn im Moment mache ich das ja als One-Man-Show, habe zwar eine Assistenz, die mich bei der Terminvereinbarung, bei der Nachbearbeitung unterstützt, aber das ist natürlich im Moment wirklich der Engpass, der bei mir liegt.
Okay, also 2, 3 parallel, das hast du gerade 4. Wie viel machst du im Jahr? Die dauern nicht alle ein Jahr wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe ja damit erst angefangen. Also das kann man schlecht sagen, je nach Projektgröße. Also jetzt gerade, wie gesagt, habe ich einen Investor kennengelernt, der hat alleine 20 Häuser, wo man das machen könnte.
Okay, okay. Aber also, okay, ich will nur mal hochrechnen, wenn du, sagen wir mal, 4 davon im Jahr durchführst.
Ja.
200, 300, 400 Kilo wirst du verdienen wahrscheinlich.
Ja, also ich hoffe im Jahresverlauf, dass es so auf irgendwie 150, 200 Außenumsatz hinausläuft, ja.
Ja, ja. Okay, und wenn du da, ich meine, das auch das, wenn du schon sagst, du hast Assistenz, man weiß nicht, wie viel man davon abgeben kann, von so einer Entwicklung, also Mietergespräche abzugeben, ist wahrscheinlich dann schon auch schwierig, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich würde es gerne skalieren, aber ich muss es halt erstmal aus meiner Sicht festigen, dass die Abläufe alle rund sind. Ich schreibe gerade relativ viel auch auf, versuche Prozesse zu schaffen. Jetzt diese Terminierung war die erste Auslagerung, die ich gemacht habe. Die habe ich vorher selber gemacht. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass man das Modell nachher auch mit klugen Köpfen auch skalieren kann. Aber da ist natürlich die Personalauswahl extrem wichtig.
Ja. Ja, weil ich meine, die Frage drängt sich auch, wenn du gerade sagst, du hast einen, der hat 20 davon. Ja, dann mach doch 20 parallel und versuche das über andere Leute zu lösen, weil dann machst du nicht mehr 150, sondern 1 Million im Jahr. Ja. Und musst noch ein bisschen Personal bezahlen, so ungefähr. Aber es ist nicht ganz so einfach. Also tatsächlich ist es auch etwas anderes, muss man, glaube ich, auch jedem klar machen, der das so vielleicht nicht kennt. Eine Verwaltung, also auch eine Mietverwaltung, eine Sondereigentumsverwaltung, ist schon nochmal was anderes wie so eine echte Entwicklung.
Absolut. Und das ist ja auch mein Spielfeld oder jetzt nicht falsch verstehen oder mein alltägliches Business. Ich bin ja immer zwischen Hausverwaltung, Eigentümern und Mietern im Zusammenspiel. Denn die Hausverwaltung bleibt ja, wo sie ist. Die muss aber trotzdem involviert sein. Mein Job ist ja wirklich temporär und hilft ja eigentlich nur, vielleicht auch so ein paar Themen mal an die Oberfläche zu bringen, die vorher auch nicht gesehen wurden.
Okay, also super spannende Dienstleistung. Genau. Wenn jemand Interesse hat, Philipp Netz, wie ist die E-Mail-Adresse? Wie könnte man dich erreichen?
Also ich habe eine ganz kleine Homepage, die ich noch entwickeln muss, aber wenn ihr netz.immo eingebt, dann gibt es ein Kontaktformular und da bin ich offen für gute Kommunikation und kann man sich sicherlich mal austauschen.
Okay. Also ich bin gespannt, wie viele Projekte da zusammenkommen dann. Es muss aber bei dir im Norden sein, oder?
Ja, genau. Also auf jeden Fall Norddeutschland, weil also es ist manchmal vielleicht sogar eine Mentalitätsfrage. Wenn ich jetzt mit meinem norddeutschen Dialekt in Bayern aufschlage, habe ich, glaube ich, schon mal die Tür schon wieder ganz anders auf, als wenn ich das hier im Norden mache. Dafür habe ich zu lange bundesweit auch Vertrieb gemacht, um solche Feinheiten zu kennen. Aber eben auch Familienvater, 3 Kinder. Also am liebsten, ich sag mal, Hamburg, Berlin ist für mich so das, was ich noch erreichen kann. Alles andere, da muss es schon wirklich ein sehr, sehr interessantes Projekt sein, damit man sich drüber unterhält.
Ja, okay. Gut, jetzt machen wir nochmal deine Firmenstruktur ganz kurz, weil das hast du eben auch super übersichtlich dargestellt. Dann gucken wir, wo du mit Zahlen in Summe stehst und geben noch einen Ausblick. Ich würde sagen, die Firmenstruktur, die blenden wir jetzt nicht mal direkt so ein, aber wir reden einmal drüber. Du hast die Immonetz GmbH, das ist die Holding, oder?
Richtig.
Genau, erklär mal, führ uns mal ganz kurz durch, wie du dich strukturiert hast.
Ja, ich habe halt früh Videos von Martin Richter gesehen und GmbH. Also die erste GmbH habe ich vor der Wohnung gegründet und da auch die Wohnung damals reingekauft. Und das war dann auch so ein bisschen als Holding gedacht. Habe dann irgendwann gemerkt, ich will mal Fix und Flip machen. Dann kam dieses Haus auf dem Land dazu. Und dafür habe ich dann die Konzept GmbH darunter gegründet, als Tochter sozusagen. Und dann wiederum kam das Schloss dazu. Und beim Schloss wusste ich, dass ich nicht weiß, ob es Buy and Hold oder am Ende auch ein Aufteiler wird. Deswegen habe ich mich damals intensiv mit meinem Steuerberater auseinandergesetzt. Und wir haben dann als Tochter meiner beiden oder unserer beiden GmbHs diese Projekt GbR gegründet. Und das hat sich auch ausgezahlt, weil die Projekt GbR konnten wir jetzt im Rahmen der Realteilung auflösen und somit beide Häuser Grunderwerbsteuer auf die beiden GmbHs verteilen. Die gibt's also inzwischen auch nicht mehr. Und darüber hinaus habe ich eben zwei Gesellschaften, also beziehungsweise einmal eine GbR und einmal ich privat, wo ich dann eben Immobilien kaufe, die ich mit der 10-Jahres-Perspektive sehe, um sie eben dann nach 10 Jahren eventuell steuerfrei weiterverkaufen zu können.
Ja, also die Schlossplatz 10 bis 12 GbR ist natürlich auch ein ziemlich cooler Name, muss man sagen.
Ja, genau. Die ist jetzt gerade aufgelöst worden, eben aufgrund der Realteilung.
Ja. Okay, cool. Also, dann schauen wir mal in Summe. Ich scroll durch dein Dokument runter auf die Portfolio-Betrachtung und sehe, du hast im Moment 4.700 Quadratmeter, die du vermietest. 61 Wohnungen entspricht das, plus 3 Gewerbeeinheiten und 6 Garagen. Und du hast 324.000 Euro Kaltmiete auf 235.000 Euro Bankrate.
Ah, ich glaube, du hast nicht die letzte Version, Marco. Ich hatte zwei Versionen geschickt.
Gut.
Weil der erste Termin ja im Oktober war und dann auch sich ein bisschen was geändert hat. Ich hatte da einiges an Leerstand abgebaut.
Super, dann nehmen wir gerade die aktuellen Zahlen zusammen auf.
Soll ich sie sagen oder willst du noch mal gucken?
Nee, sag.
Also genau, es sind insgesamt 420.000 Kaltmiete.
Interessant. Ich habe gerade 324 gesagt, 100 drauf.
Genau, da ist einiges an Leerstand abgebaut worden, weil ich habe 2023 wirklich Objekte auch mit hohen Leerständen gekauft und da entwickelt. Und da war jetzt gerade das zweite Halbjahr 23 von Leerstandsabbau geprägt und eben auch nochmal Bestandsoptimierung in den Häusern. Deswegen war der Sprung zwischen unserem allerersten angesetzten Termin und dem zweiten dann relativ hoch.
Gut. Haben wir einiges Potenzial gehoben zwischen den Terminen. Ist ja schön, dass wir jetzt darüber sprechen. Okay, und Bankrate aktuell?
305.
Also du hast 420 Kaltmiete und hast da noch ein Potenzial drin, noch ein weiteres?
Ja, also ich gehe davon aus, also 450 sind vertraglich vereinbart durch Staffeln und Co.
Ja.
Und ich denke, nochmal so 20, 30 könnten kommen, weil immer noch ein bisschen Leerstand dabei ist.
Ja, und was hast du für eine Erwartung an die Mietentwicklung bei deinen Lagen? Also ich möchte ganz kurzer Exkurs, bei uns selbst haben wir auch schon erzählt und jetzt wieder auf unserer Strategieplanung, so für unser Portfolio in Brandenburg und in NRW, haben wir da schon einen deutlichen Unterschied festgestellt, dass die Mieten in Brandenburg sich unglaublich entwickelt haben, rund um Berlin, in NRW, Essen-Wuppertal nicht, also haben sich auch entwickelt, aber nicht so sehr. Und wir da wirklich sehr vorsichtig rangehen und bei Brandenburg eigentlich kaum hinterherkommen, die Sollmieten immer wieder nach oben zu korrigieren, weil wir in jeder Neuvermietung merken, dass wir da ordentlich was draufgekommen. Wie sind in deinen Lagen, wie ist da die Dynamik?
Also ich merke auch Unterschiede. Also ich habe auch tatsächlich in der Altstadt ein Haus, da habe ich gefühlt in den letzten 3 Jahren verdoppelt zwischen der Neuvermietung da und jetzt. In den ländlichen Lagen ist es teilweise aber auch sehr träge. Also ich gehe immer ganz konservativ irgendwie mit 3% Mietsteigerung in meiner eigenen Rechnung ran. Und alles, was dann mehr ist, da freue ich mich drüber. Weil es natürlich auch immer sehr, sehr situativ ist, wie ist gerade die Nachfrage an dem Standort, was ist an Angebot. Aber ich gehe auf jeden Fall von weiter steigenden Mieten aus, alleine weil das Thema Inflation auch bei uns nicht Halt macht und dadurch einfach auch die Kosten generell steigen.
Ja. Okay, also Ist-Situation 420 kalt, 305 Bankrate, nimmst du dir Geld raus aus diesem Bestand?
Im Moment nicht, nee.
Nee. Du lebst von deinen Dienstleistungen und deinen Handelsobjekten, wenn du Verkaufsgewinn hast.
Genau. Und bei der Bankrate muss man auch dazu sagen, ich habe halt da einen Klotz am Bein. Das ist halt ein Aufteilerprojekt, was mich über 60.000 im Jahr kostet, obwohl ich da gerade nur 30.000 Miete habe. Aber ja, das habe ich dann eben durch die Käufe in 23 ganz gut kaschieren können.
Ja, du hast vorhin schon gesagt, 3 Kinder, logischerweise hat man finanzielle Verpflichtungen dann auch. Fühlst du Druck nach vorne gerichtet, erfolgreiche Handelsprojekte, Dienstleistungen durchzuführen oder wie fühlt sich das an?
Ja, also ich fühle auf jeden Fall eine gewisse Erwartungshaltung, um es mal so zu formulieren. Denn das haben wir natürlich auch in der Familie damals diskutiert. Solche Entscheidungen treffe ich nicht alleine, wenn ich jetzt mit, wie gesagt, verheiratet 3 Kindern sage, ich gebe meinen Job auf. Das war schon eine wegweisende Diskussion, die wir geführt haben. Und es gibt auch für uns immer wieder so interne Meilensteine, die wir vereinbart haben, wo wir dann drauf gucken und sagen, bis zu dem Termin muss das und das passieren, damit einfach auch eine Entwicklung sichtbar ist. Denn also für mich gibt es natürlich immer das Fallback-Szenario. Im Worst Case gehe ich wieder ins Angestelltenverhältnis, weil meine Familie einfach über allem steht und ich würde nie ein Risiko eingehen, dass da irgendwas kaputt geht oder vielleicht irgendwas durch Spekulation übertrieben wird. Aber also ich habe mir immer gewünscht, vom Angestellten zum Unternehmer zu werden. Inzwischen bin ich aber selbst und ständig. Also ich bin noch nicht Unternehmer und aktuell bin ich in so einer Phase, wo man ehrlich sein muss. Manchmal wäre 9-to-5 auch wieder ganz cool. Ja. Aber ich habe die Vision vor Augen und ich sehe, es entwickelt sich und das gibt mir einfach die Kraft, auch da weiterzumachen und dann eben auch dem Druck, den Erwartungen da hoffentlich gerecht zu werden. Weil wiederum, wenn es klappt, ist man auch stolz wie Bolle, dass man da natürlich auch zurückschaut und sagt, guck mal, was wir alles erreicht haben. Ne?
Ja, kann ich ja quasi ein bisschen auch aus eigener Erfahrung sagen, ist ein unglaublich spannender und wichtiger Punkt auch. Das eine ist, erfolgreich dann es zu schaffen, als Selbstständiger Geld zu verdienen. Und das zweite ist dann ja wirklich noch Unternehmer zu werden und zu merken, ich nehme mich selber ein bisschen aus der Gleichung raus und kann immer größere Projekte machen, ohne dass immer mehr auf meinem Schreibtisch landet, weil das ist dann ja eigentlich Unternehmertum. Und ich finde es aber genau richtig, wie du es auch mit der Dienstleistung sagst, ganz viele wissen das, dass das so ist, reden über Skalieren sehr, sehr schnell und denken quasi, sie sind der nächste Wohnbaukonzern oder sonst irgendwas, nachdem sie 3 Wohnungen gekauft haben. Und wenn du dann sagst, ich muss zum Beispiel bei meiner Dienstleistung erstmal wirklich verstehen, wie funktioniert das mit den Mietern, muss selber durch den Sumpf warten, lange, und muss es verstehen und Prozesse aufsetzen, dann kann man sicherlich Sachen skalieren. Das nur als ein Beispiel von vielen Dingen, die du ja skalieren könntest. Das dauert einfach. Es dauert, aber ich glaube, du hast alle Trümpfe in der Hand.
Also ich hätte natürlich auch lieber irgendwas Digitales, was ich schnell anders machen kann, aber ist halt bei mir jetzt ein bisschen schwieriger. Ja. Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal ein interessanter Impuls. Ich bin gerade auch an einer Idee noch dran und wir überlegen, ob wir ein Portal für Vergleichswohnungen aufbauen. Also wenn da irgendjemand vielleicht auch schon an einer ähnlichen Idee arbeitet, Bock hat oder wie auch immer, kann er gerne mal auf mich zukommen, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine Riesennische, die am Ende auch einfacher skalierbar ist als meine persönliche Optimierung.
Ja. Und passt ja auch wieder kommend aus deiner Dienstleistung. Da würdet ihr wahrscheinlich an solches Portal auch selber sehr helfen.
So ist es, ja.
Ja, sehr gut. Okay, dann bleibt natürlich jetzt noch die Frage, was denn deine Immobilien in Summe für einen Marktwert haben und wie viel Schulden dem gegenüberstehen ungefähr.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen eigene Einschätzung. Ich bin selber Banker und versuche, die alle relativ konservativ einzuwerten, habe mein Portfolio auch 23 abgewertet in einigen Ecken, wo ich gemerkt habe, da war 21 natürlich eine andere Bewertung da. Und ich gehe heute wahrscheinlich so gut von 8 Millionen aus, die da als Portfolio stehen. Und demgegenüber stehen so circa 5,5 Verpflichtungen.
Ja, okay. Kann jeder selber ausrechnen. Gratulation, ne? Vermögenswert von 2,5 Millionen geschaffen. In einem Zeitraum von ein paar Jahren. Also ich weiß, dir ist wichtig, dass wir da vorsichtig und demütig kommunizieren. Und das ist es uns ja auch an jeder Stelle, weil das ist kein Geld, was du auf dem Konto hast. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen. Und das schwankt logischerweise der Wert. Aber trotzdem, finde ich, muss man diese Rechnung aufmachen. Du investierst viel Zeit, hast du selber gerade gesagt, hast eben keinen 9-to-5-Job. Aber dass dann in den ersten Jahren 2,5 Millionen Vermögenswert entstehen, ist halt einfach sensationell. Und wenn wir jetzt 5 Jahre vorspulen, mit dem, was du jetzt schon weißt, kannst, tust und für ein finanzielles Potenzial auch hast, ist klar, was da irgendwann rauskommt. Und Ja. Das wird also schwer als angestellter Banker.
Das ist so. Und ich sage immer lapidar, ich bin Schuldenmillionär, mehr noch nicht. Der Rest muss erst realisiert werden irgendwann. Aber was ich einfach faszinierend finde, und ich glaube, das ist auch nochmal eigentlich ein wichtiger Punkt für alle, die überlegen anzufangen. Ich habe halt in dem Portfolio mal schlappe 100.000 Tilgungen im Jahr. Und ich habe mir immer gesagt, ich würde es ja aus einem normalen Angestelltengehalt oder Einkommen oder wie auch immer im Leben nicht schaffen, 100.000 im Jahr zur Seite zu legen, zu sparen. Also da musst du ja schon Einkommensmillionär sein, um über solche Sparquoten dann am Ende nachzudenken.
Ja, das vergisst man schnell, weil die Tilgung guckt man sich ja nicht ständig an. Aber sollte man immer im Hinterkopf haben, genau, dass das auch parallel passiert. Sensationell. Okay, Ankaufsstrategie 2024, nach vorne geblickt.
Ja, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich, ne? also ich kaufe weiter, ich gucke mir Objekte an, ich arbeite mehr und mehr mit Co-Investoren, einfach auch da wieder EK-Strategien zu entwickeln. Und ich kaufe weiter auf dem Land, in der Stadt, je nachdem, wo sich was ergibt, bin ich am Gucken, habe mehrere Sachen gerade auch in der Prüfung.
Wie ist die Marktphase deiner Meinung nach jetzt gerade? Wir sind jetzt Ende Q1 2024.
Also ich glaube, die Zinsen fangen bald an zu fallen. Wenn die Zentralbank sich bewegt, wird das auch sich auf die Zinsen auswirken.
Gut, sind ja schon ein bisschen gefallen, kann man sagen. Ne?
Ja, genau. Und dann rechne ich damit, dass vielleicht auch irgendwann in einem Jahr die Preise wieder, vielleicht auch mal nach einer Stabilisierung, wieder steigen könnten. Dauert ja immer ein bisschen, bis der Markt versteht, was so passiert ist. Aber ich bin der Meinung, man sollte heute auf keinen Fall bei den Verkäufern kaufen, die immer noch die 21er Preise dran stehen haben. Aber es gibt auch schon einige, die verstanden haben, dass es gerade schwierig ist. Und da muss man dann einfach auch im Zweifel mit einer Festschreibung unter heutigen Konditionen rechnen. Denn alles, was ich 23 gekauft habe, habe ich auf 10 Jahre festgeschrieben. Und wenn es sich dann rechnet, dann habe ich eine planbare Größenordnung.
Hast du ein bisschen FOMO, dass ein Fenster sich da möglicherweise, müsste man nicht gerade jetzt, wenn die Entwicklung eintritt, die du gesagt hast, müsste man dann nicht versuchen, jetzt möglichst viel zu kaufen, bis jetzt wieder im Markt ankommt, okay, die Zinsen sind eigentlich jetzt wieder akzeptiert und weiter runter. Wir wissen, wir haben die extrem hohe Nachfrage nach Wohnungen und deshalb gehen die Preise jetzt wieder hoch. Ist man da möglicherweise gerade an einem guten Zeitpunkt, oder?
Also von der Marktpreisentwicklung meinst du?
Ja, also dass du einfach sagst, in den nächsten Monaten habe ich vielleicht noch die Situation, dass ich Preise verhandeln kann, Zinsen schon wieder ein bisschen runtergekommen sind, das Fenster geht möglicherweise zu.
Also gefühlt würde ich sagen, es geht schon gerade wieder zu, denn die Transaktionen gehen schneller. Ich merke jetzt auch schon, dass Makler auch wieder mehr Kaufinteressenten haben. Da war letztes Jahr ein viel größeres Gap, da hatte man viel mehr Verhandlungsmöglichkeit. Und gefühlt kommen jetzt schon wieder ein paar mehr auf den Plan, die auch wieder anfangen zu kaufen.
Ja. Also, super spannend. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war echt mega. Freue mich, wie es bei dir weitergeht. Und dann machen wir sicherlich in ein, zwei Jahren wieder ein Update. Danke, Philipp.
Ja, sehr gerne. Danke für deine Zeit, Marco. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, Grüße nach München.
Ja, mir auch. Ciao.